Am Ende des Tages müssen wir ehrlich sein miteinander. In so einem Interviewprozess, da sind die Biases am stärksten. Also Bias oder Vorurteile sind am stärksten. Wir haben eine Person vor uns, letzten Endes haben wir nur ein Stück Zettel mit vielleicht 5% Information über das eigentliche Wesen, was da vor mir sitzt. Und ich habe halt so viele andere Fragen, ich habe so viele Eindrücke. Ich packe die Person bewusst oder unbewusst in den Box, in der Schublade.
Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andische Ibrahimdejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Unterstützt werden wir dabei von DaVinci, dem Partner für richtig starke Talentgewinnung. Stellt euch eine Welt vor, in der Unternehmen die passenden Talente gar nicht mehr suchen müssen. Stattdessen finden mit DaVinci unmittelbar die Menschen auf Augenhöhe zusammen, die Lust haben, mit guten Ideen die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. Automatisiert, wo es sinnvoll ist, persönlich, wo es zählt. Für die Human Moments That Matter. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit ermöglicht.
Herzlich willkommen beim nächsten Podcast auf der Schicht im Schacht. Hier sind Andische und Yvonne und der Podcast Printen, Schei und Praxistipps. Und da war auch schon der erste Versprecher. Wir sind nämlich ganz schön aufgeregt, oder ich auf jeden Fall, weil das ist der erste Live-Podcast, den wir aufnehmen.
Aber hier haben wir sehr bequeme Stühle, also können wir uns einfach hinsetzen, entspannen und ein bisschen quatschen, so wie wir das eigentlich immer tun, oder?
Ja, heute wird sozusagen real. Und um was soll es denn heute gehen?
Also wenn wir am Start sind, also wenn das Team oder Teil des Teams von Love HR Hate Racism, Yvonne und ich, am Start sind, dann darf natürlich Diversity, Equity, Inclusion und Belonging nicht fehlen. Aber dadurch, dass wir heute auf einer Recruiting-Konferenz sind, werden wir über inklusives Recruiting sprechen.
Genau. Und was bedeutet denn eigentlich inklusives Recruiting? Was bedeutet das für dich?
Inklusives Recruiting bedeutet letzten Endes nichts anderes, als bewusster zu hiren, im Recruiting-Prozess so anzupassen, dass für Menschen jenseits aller Vielfaltsdimension die gerechten Ressourcen zur Verfügung stehen.
Ja, ziemlich gut zusammengefasst. Ich habe tatsächlich mir schon ein paar Vorträge hier heute auf der Schicht im Schacht angehört und eigentlich aus jedem Vortrag konnte ich schon was mitnehmen, was auch zu unserem Thema passt. Und die Susanne von der TK hat eben über ihr Diversity Recruiting auch gesprochen und sie hat so schön gesagt, es geht um Chancengerechtigkeit, aber auch darum, dass sich alle Menschen willkommen fühlen. Und ich glaube, das ist auch ja immer dieser Teil vom Recruiting. Es ist ja eigentlich schon Teil des Onboardings oder Teil des Eindrucks, den man bei den Bewerberinnen hinterlässt. Da geht es quasi nicht nur darum, Chancengerechtigkeit, ich sag mal, rational herzustellen, sondern auch sich darum zu kümmern, dass sich eben alle Menschen wohlfühlen. Okay, inklusives Recruiting ist ein riesiges Thema und es gibt natürlich viele Dinge, die hier die versierten Recruiterinnen, die hier auf der Schicht im Schacht unterwegs sind und die uns vielleicht zuhören auf YouTube oder so schon kennen. Aber ich habe einfach nochmal so ein paar Sachen mitgebracht und wir haben so ein bisschen ein Fokusthema heute, zu dem wir dann hinkommen. Also was gibt es eigentlich alles schon? Was kann man tun, um das Recruiting inklusiver zu gestalten? Natürlich kann man Jobbörsen nutzen, Plattformen und auch Konferenzen besuchen, die vielleicht für marginalisierte Gruppen speziell ausgerichtet sind, wo man sie ansprechen kann. Beispielsweise die Sticks and Stones für LGBTQ. Man kann Stellenanzeigen formulieren, so dass sie besonders vielleicht männliche Bewerber ansprechen. Oder man kann auch darauf achten, dass die Sprache auch diverser ist und vielfältiger ist. Da gibt es zum Beispiel Gender Decoder, die einem dabei helfen oder auch KI, die die Stellenausschreibung daraufhin analysiert. Es gibt Tools, die einem helfen, auch leichte Sprache zu verwenden, dass man eben weniger Fachjargon nutzt in den Stellenanzeigen. Age Bias, auch sehr beliebt in Stellenanzeigen. Wir sind ein junges, dynamisches Team. Damit spricht man vielleicht nicht alle Menschen an. Dann auch super wichtig, Barrierefreiheit. Also kann ein Screenreader meine Stellenanzeige lesen? Wie strukturiere ich das? Habe ich Überschriften? Habe ich kontrastreiche Setzungen der Texte? Habe ich Alternativtexte für Bilder hinterlegt, sodass eben die Stellenanzeigen auch barrierefrei sind oder die ganze Karriereseite natürlich am besten? Und dann auch, das Bewerbungsformular, denn bei der Stellenausschreibung hört es nicht auf. Wenn dann die Person nicht so durch das Bewerbungsformular kommt, habe ich natürlich auch nichts gewonnen. Dann finde ich auch spannend, Bewerberinnen über verschiedene Sinne ansprechen. Also nicht nur Text, sondern auch Videos zu nutzen, Bilder zu nutzen und eben auch so verschiedene Möglichkeiten zu geben und nicht nur eine, sondern dass man quasi auch eine Auswahl hat, wie man die Stellenausschreibung sozusagen wahrnehmen kann. Und dann auch, was super wichtig ist, wirklich genau beschreiben, um welche Tätigkeiten es geht, wer sind Ansprechpersonen, vielleicht habe ich auch eine Ansprechperson im Bereich Inklusion im Unternehmen, die vielleicht nicht bei der Recruiting-Abteilung ist, sondern die man dann auch ansprechen kann, wenn man vielleicht Fragen hat oder Bedürfnisse, die man nicht direkt an die Recruiting-Abteilung richten möchte. Und dann auch den Arbeitsort beschreiben. Das ist super wichtig, auch beispielsweise für neurodivergente Bewerberinnen, dass sie eben genau wissen, okay, wo werde ich da sitzen oder wie wird es genau aussehen, wie kann ich mir das vorstellen. Dann gibt es anonymisierte Bewerbungen, also dass man sozusagen nicht nur die Stellenausschreibung anpasst auf die Bedürfnisse und diesen Prozess, sondern dass man eben dann auch in der Bewertung der Bewerbungen gerechter ist und wirklich auf die Kompetenzen und Skills fokussiert. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Es gibt eine Studie, dass eine Sandra Bauer mit dem gleichen Lebenslauf wie Meryem Öztürk öfter eingeladen wird und sonst außer dem Namen hat sich nichts verändert. Das heißt, es ist einfach super wichtig, da Lösungen zu finden, wie ich solche Verzerrungen rausfiltern kann und eben allen die gleichen Chancen gebe. Dann natürlich möchte ich auch diverse Bewerberinnen ansprechen oder eine diverse Bewerberinnengruppe. Das schaffe ich auch, indem ich darüber kommuniziere, wie ist eigentlich der Status zu Diversity, Equity, Inclusion und Belonging in meinem Unternehmen. Also wie weit bin ich da? Habe ich vielleicht Fotos auf der Seite? Habe ich vielleicht Statements von Mitarbeiterinnen? Aber da haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, das muss natürlich authentisch sein, oder?
Ja, also wenn du da die eine Person aus deinem Team, mit der du sonst nie wirklich was zu tun hast und raussuchst und sagst, hey, du entsprichst vielleicht nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft, magst du mal dich ganz vorne hinstellen auf den Bildern und dann packen wir dich auf die Karriereseite. Also da kannst du direkt. Nee, mach das nicht. Das wird nichts viel bringen.
Würdest du sagen, du hast da so einen siebten Sinn, wenn du dich bewirbst? Spürst du das, ob die Bilder da authentisch sind oder nicht?
Ja, also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen tatsächlich in letzter Zeit, also bei den letzten Malen, wo ich mich beworben habe, war ich sehr Sherlock Holmes-mäßig unterwegs. Ich habe mir die Karriereseite erstmal angeschaut, habe so ein bisschen auseinandergenommen, aha, was sehe ich da? Und wenn ich dann so Bilder gesehen habe, inzwischen erkenne ich sofort, wenn es ein Stockbild ist oder ob da wirklich jemand ist, der im Unternehmen arbeitet. Ich kenne tatsächlich auch die ganzen Stockbilder. Es gibt so 3, 4 Stockbilder wie mit People of Color und die findest du überall. Was ich dann mache, ich gucke mir dann so ein bisschen LinkedIn-Seite an und gucke so, aha, spiegelt das dann so wieder mit dem, was im Team steht. Also man kann da auch sehr schnell rausfinden, ob das wirklich authentisch ist oder ob das einfach nur so draufgeklatscht ist.
Und wie fändest du das, wenn du dich jetzt wo bewirbst als Person of Color, wenn da vielleicht steht, so, wir möchten gerne diverser werden und Susanne hat das eben schon so schön gesagt, ja, die TK ist sehr weiß und alt, also vom Durchschnitt. Und wenn man das so offen kommunizieren würde, zu sagen, okay, wir möchten gerne diverser werden, wir können gerade keine Fotos oder Statements hier posten, weil es ist eben noch nicht so, aber diese Strategie oder diese 5 Dinge tun wir, um diverser zu werden, wie würde das bei dir ankommen als Bewerberin?
Ich glaube, das würde mir auf jeden Fall mehr gefallen als dieser eine Satz, den ich inzwischen überall finde. Wir sind besonders interessiert an Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, Menschen aus unterschiedlichen Religionen, Geschlecht, bla bla bla. So den gleichen Satz, den sich alle reinkopieren. Wenn man da so ein bisschen ehrlicher ist zu sagen, das sage ich tatsächlich auch selber immer Teams, die noch nicht inklusiv sind, dass ich sage, hey, dann kommuniziert es doch ganz ehrlich. Dann sagt ganz ehrlich, wir sind noch nicht so weit, aber wir sind sehr offen dafür. Ich finde es super, wenn man das macht. Man muss nicht immer perfekt alles von der perfekten Seite zeigen. Aber letzten Endes ist es halt auch nur ein Anhaltspunkt. Ne? Ich muss dann auch sehen, wird das denn dann auch aktiv dahin gearbeitet, dass das Team inklusiver wird? Oder ist es jetzt einfach nur so ein Satz, so nach dem Motto, ja, in Q4 in den nächsten 3 Jahren, das ist dann irgendwann unser Ziel. Aber muss man halt am Ende schauen, wie ernst es gemeint ist. Und sowas erkennt man halt nicht nur durch eine Stellenausschreibung, sondern natürlich auch im Interviewprozess und danach im Onboarding, nach dem Onboarding. Also es ist nichts, was du irgendwie direkt von heute auf morgen erkennen kannst.
Ja, und das ist ja auch wichtig, ne? Also wenn wir uns so diverser darstellen, als wir sind, dann spätestens im Interview oder beim Onboarding fliegt es ja dann auch auf. Und dann verliere ich vielleicht einen mit viel Mühe akquirierten Bewerber oder eine Bewerberin wieder. Das heißt, ja, seid da authentisch und ehrlich. Und natürlich, ich fand es so schön, schon in der Einleitung von dieser tollen Konferenz hat Marcel gesagt, ja, 400.000 Fachkräfte fehlen uns. Das heißt, es ist ein super wichtiges Thema, da eben auch diversere Talentpools anzusprechen. Es werden immer diese Studien zitiert, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass es irgendwie die Innovationskraft steigert und so weiter. Das kann aber nur funktionieren, wenn sich die Menschen auch wirklich sicher fühlen. Und das fängt ja schon im Recruiting-Prozess an. Also ich kann nur meine Perspektive und meine Meinung, die vielleicht von dem Team abweicht, wo ich jetzt als Person mit einer neuen Perspektive reinkomme, einbringen, wenn ich mich auch sicher fühle. Und nur dann kann das wirklich funktionieren. Also es geht wirklich darum, auch das so zu gestalten, dass sich jemand willkommen fühlt und man nicht denkt, Moment mal, das ist hier ganz anders, als das eigentlich auf der Karriereseite dargestellt war. Okay, dann gibt es noch einen Megatrend, über den hier schon viel auch gesprochen wurde. Und wir haben schon sehr viel über die KI-Verordnung heute von Nina Dirks erfahren. Das fand ich auch spannend. Und ich schaue mal kurz, ich habe mir da auch ein schönes Zitat von ihr aufgeschrieben. Da ging es nämlich um das Thema Daten. Und da hat sie gesagt, naja, wenn jemand eine Vorauswahl trifft, oder es war ein konkretes Beispiel, auf Basis der Lebensläufe der existierenden Führungskräfte, also die Führungskräfte, die wir im Unternehmen haben und die erfolgreich sind, deren Daten und Lebensläufe nehmen wir, um eine Vorauswahl zu treffen, dann hat man da natürlich einen ganz starken Bias in den Daten und wird wahrscheinlich nicht eine KI so trainieren, dass sie dann eben auch diversere Profile gut findet und einstellt. Aber wir haben KI einfach selbst mal gefragt, wie es sich selbst einschätzt im inklusiven Recruiting.
Genau, wir haben tatsächlich eine KI gefragt, denn es gibt halt viele, die, wenn ich mit RecruiterInnen, mit HRlerInnen im Gespräch bin und sagen, ja, was macht ihr denn, damit ihr Recruiting-Prozess inklusiver wird? Dann kommt auf, ja, aber wir setzen auf KI, anonymisierte Bewerbung und so weiter und so fort, was du ja alles genannt hast. Und passend auch zu dem Zitat habe ich tatsächlich ChatGPT die Frage gestellt, eine sehr simple Frage, ist KI biasfrei, was Recruiting angeht? Und ich lese jetzt einfach mal vor, was ChatGPT mir geantwortet hat.
Da lese ich immer Sachen vor, das finde ich gut, dass heute du dran bist.
Ja, genau. Also, die Frage war, ist KI biasfrei, was Recruiting angeht? Und die Antwort, nein. KI ist nicht automatisch biasfrei, auch nicht im Recruiting. Im Gegenteil. Wenn sie mit voreingenommenen Daten trainiert wurde, kann sie bestehende Vorurteile sogar verstärken oder reproduzieren. Hier sind einige zentrale Punkte. Viele KI-Systeme werden mit historischen Bewerbungsdaten trainiert. Wenn in der Vergangenheit zum Beispiel Männer häufiger eingestellt wurden als Frauen, kann die KI daraus ableiten, dass männliche Bewerbende in Anführungsstrichen besser sind und weibliche Kandidatinnen systematisch benachteiligen. Punkt Nummer 2. Unbewusste Mustererkennungen. KI erkennt Muster, auch dann, wenn diese diskriminierend sind. Beispiel. Menschen mit bestimmten Namen, Wohnorten oder Studienabschlüssen werden anders bewertet, obwohl diese Merkmale nichts mit Eignung zu tun haben. Drittens. Fehlende Transparenz. Viele KI-Systeme sind Blackboxes. Unternehmen wissen oft nicht genau, warum ein Kandidat empfohlen oder abgelehnt wird. Das erschwert die Aufdeckung von Diskriminierungen. Und Punkt Nummer 4. Diskriminierung durch Proxy-Variablen. Selbst wenn sensible Daten wie Geschlecht oder Herkunft ausgeblendet werden, kann die KI über andere Merkmale, zum Beispiel Hobbys, Sprachstil oder Schulen, Rückschlüsse auf die Identität ziehen. Fazit: KI kann ein wertvolles Tool im Recruiting sein, wenn sie sorgfältig entwickelt, geprüft und überwacht wird. Für faires Recruiting braucht es transparent regelmäßige Audits, diverse und repräsentative Trainingsdaten, menschliche Kontrolle und Verantwortlichkeit. Und wenn wir jetzt mal beim Thema menschliche Kontrolle und Verantwortlichkeit bleiben, ich habe heute selber im Vortrag von der Nina Dirks eine Sache gelernt, nämlich die deutsche Gesetzgebung gibt uns eigentlich vor, wenn wir KIs nutzen wollen im Unternehmen, dann brauchen wir eine Aufsichtsperson, die Bias in KIs erkennen kann, was super schwierig ist. Das heißt, du brauchst eine Person, die komplett geschult ist, was das Thema Bias angeht. Dann brauchst du auch eine Person, die technisch genug geschult ist, um zu verstehen, wie ist diese KI aufgebaut worden, welche Daten hat diese KI, um dann aufzudecken, wenn Bias durch diese KIs erst recht reproduziert werden.
Ja, und was macht man dann? Also dann entdeckt man Bias, dann muss man ja quasi auch das ändern, also und dann auch die technischen Fähigkeiten haben, das dann eben zu tun.
Eben.
Jetzt nicht
dann
trivial,
auch
glaube ich.
Ja, total.
Okay, das sind so ein bisschen die, ich sag mal, ersten Schlagworte und Dinge, die einem wahrscheinlich beim Thema inklusiven Recruiting einfallen. Aber wir haben ja schon angekündigt, wir haben heute ein Fokusthema. Worum soll es heute gehen?
Genau, also gehen wir mal davon aus, wir haben diese Aufsichtsperson, die Person ist richtig gut trainiert, was KIs angeht, was Biases angeht. Unser Attraction Funnel ist richtig toll und wir haben jetzt eine Anzahl an BewerberInnen aus unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen. Und da sind wir doch jetzt ganz froh. Guck mal, wie divers unser Talentpool ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und was passiert danach? Also letzten Endes, egal wie sehr wir unsere Prozesse automatisieren, irgendwann kommt im Recruiting-Prozess der Moment, wo ein Mensch einem anderen Menschen gegenüber sitzt. Und zwar Interview-Prozess. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Denn viele setzen immer in diesem Bereich Attraction, Talentgewinnung an, wenn es darum geht, lass mal inklusiver werden, lass mal mehr Leute ansprechen. Und vergessen aber, dass da das Recruiting ja gar nicht aufhört. Also natürlich kommt es danach zum Interviewprozess so. Und inwiefern sind denn unsere Recruiting-Prozesse in Bezug auf Interviews eigentlich inklusiv? Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
Und da, also jeder, der wahrscheinlich hier sogar eher schon eine Interviewschulung selbst geleitet hat, dem fällt ja als allererstes das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ein. Ist das nicht eigentlich schon ein guter Kompass?
Das AGG ist eigentlich ein guter Kompass erstmal, wenn man das wirklich ernst nimmt. Wenn man das nicht nur durchliest, sondern so richtig auseinander nimmt und sagt, okay, wie setze ich das eigentlich gerade bei mir im Unternehmen um und wie setze ich das nicht um? In der Realität ist es aber öfters so, dass viele dieses Gesetz eher als eine rechtliche Absicherung sehen. Also das heißt, sie überlegen sich so nach dem Motto, dieses Gesetz sagt mir eigentlich, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, was darf ich fragen, was darf ich nicht fragen. Bevor wir weitermachen, kommen wir vielleicht zu unseren Fällen. Wir haben nämlich, was das angeht, ein paar Fälle rausgesucht, die wir selber erlebt haben, in denen Unternehmen sich nicht an das AGG gehalten haben.
Andische, wurdest du schon mal verklagt wegen des AGGs?
Ich sag mal so, ich persönlich nicht, aber
zumindest nicht wegen des AGG.
ja, genau. Die Hiring-Managerin, mit der ich ein Interview geführt habe in dem Unternehmen, wurde tatsächlich verklagt. Also das Unternehmen wurde verklagt. Und zwar war ich gerade neu in diesem Unternehmen und das war ein Team so aufgestellt, dass ich als HR-Generalistin dann auch alles irgendwie mitgemacht habe. Und dann saß ich da in einem Interview. Ich hatte schon das erste Interview geführt mit der Kandidatin. Ich fand sie eigentlich ganz toll. Und dann habe ich gesagt, hier, Hiring Managerin, it's your turn. So, du interviewst jetzt. Aber ich bin dann auch damit in diesem Interview reingegangen, weil ich herausgefunden habe, die Hiring Managerin ist selber auch neu im Unternehmen. Und was meine Vorgängerinnen alles an Interviewprozessen und Schulungen gemacht haben, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst oder nicht klar, weil ich das einfach auch nicht wusste. Und dachte ich mir, komm, dann gehe ich mal mit in das Interview rein, dann fühlt sich die Hiring Managerin vielleicht einfach wohler. So. Und dann saßen wir da in diesem Interview und irgendwann im Laufe des Gespräches hat die Hiring Managerin dann gefragt, beziehungsweise ich kann mich noch sehr gut an ihr Wording erinnern, denn das musste ich ja dann für Anklageschriften genauso wiedergeben können. Sie hat dann gesagt, ja, wow, dein Lebenslauf ist ja voll spannend und ich sehe gerade in deinem Lebenslauf, da ist ja, du hast kein Alter angegeben und darf ich dich fragen, wie alt du bist? Du musst diese Frage nicht beantworten. Ich frage das rein interessenhalber, weil das, was du erzählt hast, klingt super spannend und du musst das aber nicht beantworten. Das hat sie mehrmals gesagt. Dann hat die Kandidatin gesagt, ich möchte diese Frage auch nicht beantworten. Und ich sitze da nur so voll am Zittern, am Schwitzen, so, why, warum stellst du diese Frage? Mitten im Interview konnte ich sie jetzt, also habe dann versucht, okay, das Ganze irgendwie zu sammeln und weitermachen. Interview beendet, fertig. Die Kandidatin haben wir am Ende nicht gewählt, aus unterschiedlichen
Gründen. Aufgrund des Alters, aber hoffentlich nicht, oder?
Sie hat uns ja ihr Alter nicht genannt, also kann man das sowieso nicht. Nein, Quatsch, das waren natürlich andere Gründe. Einige Wochen später haben wir ein Schreiben bekommen von ihrer Anwältin, die hat uns sozusagen verklagt, dass sie die Stelle nicht bekommen hat aufgrund der Altersdiskriminierung. In dem Klageschrift stand dann, dass sie über 50 ist. Und wenn sie sich aber unsere Stellenbeschreibung anschaut, steht da, wir sind ein junges und dynamisches Team. Und deshalb hat sie die Stelle nicht bekommen. Wir sind mit unseren Rechtsanwälten in Gespräch gewesen und die haben auch ganz klar gesagt, wir können entweder den langen Weg gehen, aber euer Hiring Manager hat da richtig verbockt, was das angeht und ihr werdet zahlen müssen. Das Unternehmen hat auch 3 Monatsgehälter gezahlt, also 3 Monatsgehälter, die für diese Stelle als Jahresgehalt angesehen waren. Und das Krasse ist, die Hiring-Managerin hat ja nicht gesagt, wie alt bist du? Sie hat ja mehrmals gesagt, darf ich dich fragen? Du musst diese Fragen nicht beantworten. Trotzdem hat das gereicht, um gegen das AGG zu verstoßen.
Ja, aber ich muss sagen, auch zu Recht, oder?
Also absolut zu Recht. Also absolut. Ja. Hast du denn Fälle, Yvonne? Wurdest du denn schon mal verklagt?
Ich wurde sowohl persönlich als auch noch nicht verklagt. Ich hatte aber tatsächlich auch mal eine Interviewsituation, wo ich doll geschwitzt habe, wie du es eben beschrieben hast, wo nämlich meine Führungskraft, mit der ich im Interview saß, gefragt hat, ob die Person einen Partner hat. Und ich war hinterher so, das kannst du nicht fragen. Okay, wir müssen nochmal Interviewschulung machen. Und er meinte so, ja, wieso? Aber, und dann stellte sich heraus, warum er es eigentlich gefragt hat. Es ging nicht um Familienplanung oder Sonstiges, sondern er fand, dass wenn man einen Partner oder eine Partnerin zu Hause hat, dass das ja für Stabilität steht. Also, dass man ja dann irgendwie so ein stabiles Umfeld hat. Dann meine ich so, nein, weil es kann ja auch sein, dass man sich gestritten hat und dann nach Hause kommt und nicht in einer Single-Wohnung landet, wo man seine Ruhe hat, sondern eben noch weiter streitet oder wie auch immer. Meinte, ja, stimmt eigentlich. Ich so, ja, bitte frag nur job-related questions. Und dann haben wir auch nochmal eine Interviewschulung gemacht, natürlich. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was dann manchmal so ein bisschen hängen bleibt. Ne? Okay, das sind Fragen, die darfst du nicht fragen. Aber eigentlich, wenn wir uns das anschauen, ist es ja wirklich ein guter Leitfaden, anhand dessen ich mich orientieren kann. Ne? Also ich habe auch in einer Schulung, die ich dazu gemacht habe, immer einen Fall, der auch den man einfach im Internet finden kann zum AGG. Und da ging es um einen Postzusteller, der sich bei einem Zusteller eben beworben hat und dann aufgrund eines kurzen Telefonats mit der Recruiterin eine Absage bekommen hat, weil er nicht gut genug Deutsch könnte. Und dann auch geklagt und gesagt, ja, das ist kein zulässiges Auswahlverfahren, um meine Deutschkenntnisse zu testen, was natürlich auch stimmt. Das heißt, sich auch immer zu fragen, okay, welche Methode, also in dem Fall war es, glaube ich, eine Notlüge der Recruiterin, um diese Klage abzuwenden. Aber es ist natürlich auch die Frage, die dahinter steht, ist ja dann, okay, welche Methoden setze ich denn ein, um welche Skills zu testen? Und ich glaube, am Ende sind es ja dann die, ich sag mal, generellen Recruiting Basics, dass ich ein Anforderungsprofil habe mit Kompetenzen und dass ich die eben systematisch abfrage, wie ich die auch immer teste im Interview, worüber wir heute sprechen, aber auch natürlich mit Tests oder mit Assessment Center. Das Interview ist, glaube ich, immer noch das meist verbreitete Auswahlverfahren. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Aber es ist eigentlich am meisten akzeptiert bei Bewerberinnen, bei Hiring Managern. Also, dass man da eben schaut, okay, nicht, was darf ich nicht sagen, sondern was möchte ich fragen, was möchte ich herausfinden? Und dann entsteht eben auch ein fairer Prozess, der eben auch Bias möglichst ausblendet. Und es sind dann, es können diese klassischen Beurteilungsfehler sein, wie ein Halo-Effekt oder so, die alle Recruiterinnen und Hiring-Managerinnen, die geschult sind, kennen. Aber es kann natürlich auch ein Bias sein hin zu einem, also ein diskriminierender Bias einfach. Und da ist eben Schulungen und Trainings und Sensibilisierung super wichtig, um das fair zu gestalten.
Also das hast du jetzt auch ein paar Mal gesagt, finde ich super wichtig, kann man nicht oft genug sagen, wenn es um das AGG geht, ne, haben wir jetzt gesagt, die Leute oder die Unternehmen, vor allem jetzt, wir haben bewusst diese Fälle ausgesucht, was machen diese Unternehmen danach? Die, ich weiß noch ganz genau, in dem Fall, den ich hatte, hat die Head of HR gesagt, ja, so gut, wir bereiten jetzt ein Schreiben vor und in diesem Schreiben schreiben wir rein, was darf ich in Interviews nicht fragen? Da machen wir dann eine Liste an Sachen, die man nicht fragen kann, kopieren wir dann aus dem AGG und dann schicken wir das allen Hiring-ManagerInnen. Problem gelöst. So, das war dann ihr sozusagen ihre Lösung aus diesem ganzen, ja, wir müssen ja AGG-konform sein. Und das ist leider genauso, wie auch viele Unternehmen denken. Und letzten Endes natürlich ein Gesetz ist auch dafür da, damit Sachen rechtlich beurteilt werden können, damit man sich rechtlich absichern kann. Aber was wir auch hier in diesem Podcast sagen wollen oder wozu wir euch gerne einladen würden, ist es, AGG eben nicht nur als eine rechtliche Absicherung zu sehen, sondern als einen Leitfaden für einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen, mit den BewerberInnen, mit den KollegInnen. Ja, letzten Endes geht es nur darum und nichts anderes, geht immer nur darum, wie kann ich die Menschen alle gerecht und fair behandeln und um nichts anderes. Und genau das Gleiche gilt auch in Interviewprozesse. Und deswegen brauchen wir auch zum Beispiel strukturierte Interviewprozesse. Wir haben heute auch viele tolle Vorträge gehabt, in denen es genau um dieses Thema geht, um das Thema Struktur geht. Wir haben auch einen Vortrag gehört. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wer das war, um ehrlich zu sein. Ich hatte schon einige Vorträge gehört.
Von MHP, meinst du?
Jana
und Shahir.
Genau, das war von MHB und da gab es halt diesen einen Teil, wo es darum geht, also dass das Team, glaube ich, da diese Frage gestellt hat, als sie diese neuen Prozess umsetzen wollten. Wenn doch alles strukturiert ist, wo bleibt denn sozusagen dieses Zwischenmenschliche, wo bleibt denn so dieses so Individuelle, was man ja auch eigentlich voll gerne in Interviews hat, ne? Weil wenn du nur so eine Struktur hast, einen Fragenkatalog, und dann stellst du alle Fragen, dann ist ja dieses Zwischenmenschliche, dieses Lockere, was wir uns ja alle irgendwie wünschen, weg. Darum geht es gar nicht bei einem strukturierten Interviewprozess. Natürlich kann man die persönliche Note immer mit reinnehmen, aber es geht halt auch darum, sich wirklich die Frage zu stellen, welche Fragen stelle ich und welchen Mehrwert hat die Antwort, die ich jetzt bekomme, für meinen Auswahlprozess. Und genau dafür ist halt die Struktur da. Die Struktur ist dafür da, dass du genau auswerten kannst, ist die Person für die Stelle geeignet oder nicht. Mit Daten und mit Fakten auswerten und nicht mit Sympathiepunkten. Genau darum geht es am Ende bei strukturierten Prozessen. Denn am Ende des Tages müssen wir ehrlich sein miteinander. In so einem Interviewprozess, da sind die Biases am stärksten. Also Bias oder Vorurteile sind am stärksten. Wir haben eine Person vor uns, letzten Endes haben wir nur ein Stück Zettel mit vielleicht 5% Information über das eigentliche Wesen, was da vor mir sitzt. Und ich habe halt so viele andere Fragen, ich habe so viele Eindrücke. Ich packe die Person bewusst oder unbewusst in den Box, in der Schublade. Ne? Ich habe da so eine Vermutung, woher die Person kommen könnte. Und ich habe Bedürfnis herauszufinden, ob meine Vermutung stimmt oder nicht. Deshalb stelle ich halt eben Fragen, die nicht angebracht sind. Aber haben die wirklich einen Mehrwert für meinen Prozess, für meinen Auswahlprozess? Eigentlich nicht.
Ich finde es immer so irgendwie total einleuchtend und ja auch generell Recruiting 101. Aber ich finde dann in der Praxis geht es auch manchmal, also dann hat man so ein teilstrukturiertes Interview, was man vorbereitet hat. Und dann ist es aber voll nett, so mit dem Bewerber oder der Bewerberin, und dann ja lässt man einfach mal so ein paar Fragen unter den Tisch fallen, oder man kennt sich ja vielleicht schon vorher schon. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Also das habe ich einfach oft erlebt, dass dann auch ich das Gefühl hatte, okay, die Akzeptanz auch bei dem Hiring Manager, den ich mit im Gespräch habe, sinkt irgendwie gerade. Der muss eigentlich auch gleich los, weil der hat noch einen Termin, und der Bewerber, die Bewerberin hat jetzt auch ein bisschen länger geredet und ausschweifender auf die Fragen antwortet, und es wird jetzt irgendwie alles eng. Ach, dann skippen wir mal die Fragen am Ende. Also ich kenne auch so Slack-Nachrichten, wo man sich dann während des Interviews per Slack schreibt, ja, lassen wir die Fragen zu dem und dem Teil weg, jo, und let's go.
Absolut, ja. Und ich habe das leider sehr oft erlebt, auch sehr oft, dass unterschiedliche Abteilungen auch einfach unterschiedlich handeln. Da hast du dann zum Beispiel den einen Hiring-Manager, der dann sagt, also ich stelle diese Frage immer. Diese eine Frage, die ist für mich so wertvoll, die stelle ich immer. Also unabhängig davon, in welchem Unternehmen die Person war, für welche Stelle die Person heirat, das gehört einfach zu meinem persönlichen Interviewprozess. Ist ja schön und gut, aber genau solche Sachen, ne, wenn jede Abteilung sein eigenes Ding macht, haben wir genau diese Struktur nicht, haben wir genau diese gerechte und faire Behandlung von BewerberInnen nicht. Und wir hatten vorhin auch in dem Vortrag, war das von Sebastian, da ging es um Onboarding, aber das fand ich halt super spannend, weil das siehst du einfach in jedem Bereich des HRs, da er gesagt hat, jede Abteilung hat so seinen eigenen Weg. So, die eine Abteilung onboardet die Leute eher so, die andere Abteilung mag eher die Leute so zu onboarden. Aber so dieses Gesamtunternehmerische fehlt oft. Und je größer das Unternehmen ist, natürlich umso mehr Leute hast du dann auch. Und da ist halt einfach die Aufgabe von uns HRlerInnen oder halt vom Recruiting, bevor wir da einfach so eine geile Struktur aufsetzen, diese HiringmanagerInnen an Bord zu holen. Weil am Ende des Tages habe ich ja überhaupt nichts davon. Wenn ich da voll die tolle Struktur habe, dann setze ich ein Meeting auf mit allen HiringmanagerInnen. Davon kommen dann vielleicht nur 50% rein. Und dann stelle ich meinen Prozess vor, ab heute machen wir so Interviews, wie oft wird es dann am Ende wirklich umgesetzt? Ne? Und deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich die HiringmanagerInnen erstmal dazu bringen, zu verstehen, warum es wichtig ist, diese Strukturen zu haben, warum es wichtig ist, seine Biases zu erkennen. Ne? Wie ich sage immer bewusst, Biases loszuwerden, weil das kannst du nicht mit ein, zwei Schulungen. Aber was du machen kannst, ist zu erkennen oder eine Einsicht zu haben, wenn ich diese Frage stelle und die Antwort bekomme, die ich hören möchte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass mich das positiv oder negativ beeinflusst, was meine Auswahl oder was meine Entscheidung angeht. Deshalb ist es super wichtig, egal wie sehr wir unsere anderen Recruiting-Prozesse anpassen, digitalisieren, modernisieren, es ist so wichtig, dass wir immer im direkten Austausch, regelmäßigen Austausch mit unseren Hiring-ManagerInnen sind, und dafür zu sorgen und auch Monitoring, ne, dafür zu sorgen, wie werden die Interviews am Ende gelebt? Werden die Prozesse, die wir wofür wir stehen und wie die wir so gut aufgebaut haben, am Ende auch wirklich gelebt oder nicht? Welches Feedback kann ich einholen von den einzelnen Personen? Und das ist halt leider etwas, was ich ganz oft erlebe, was ja so eine Lücke, so eine Kommunikationslücke steht. Es gibt so viele tolle Recruiting-Teams, die haben sich super tolle Prozesse überlegt, die haben sich so sehr sensibilisiert, was das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging angeht, wirklich sehr stark über das Thema Unconscious Bias geschult oder sich selbst schulen lassen. Und dann hast du die Hiring-ManagerInnen vor dir, die du ja auch noch mit reinholen musst. Und da sind die größten Herausforderungen, die ich immer sehe.
Ja, und ich glaube, es ist manchmal auch, dass man wirklich nochmal, also es ist uns klar und wahrscheinlich auch vielen Menschen, die unseren Podcast hören, klar, aber warum machen wir das eigentlich und wie können wir auch eine Akzeptanz erhöhen? Ne? Also ja, wirtschaftliche Gründe, wir brauchen Fachkräfte, aber auch einfach Werte. Ne? Also ich möchte nicht, dass jemand in meinem Interviewprozess diskriminiert wird. Ich möchte eben eine Chancengleichheit für alle Menschen im Interviewprozess. Und das allein motiviert, glaube ich, schon ganz viele Menschen zu sagen, ah ja, stimmt, dann nehme ich mir nochmal mehr Zeit und dann stelle ich diese Fragen nochmal und dann arbeite ich an meinen Mustern. Und ich glaube, wenn man sagt, ja, dann sind wir innovativer, also das würde mich nicht so motivieren, wie zu sagen, hey, wir möchten einen fairen Prozess bauen und wir möchten unseren Talentpool diversifizieren. Also da gibt es super viele Vorteile. Auch, dass man bei den Kunden natürlich diversere Menschen anspricht. Ja, Innovation, dies, das. Aber ich glaube, so der grundlegende Wert ist doch das, was einen dann wirklich motiviert, dann eben auch nochmal mehr Zeit und mehr Mühe zu investieren. Und da eben dann auch die Herzensfrage vom Hiring Manager kann ja auch Teil dessen sein. Aber dann müssen diese Frage eben auch alle Hiring Manager stellen.
Es gibt bestimmt einige, die jetzt zuhören und sich denken, ja, aber wir haben da eigentlich eine relativ gute Struktur, wir haben da eigentlich einen relativ guten Prozess, oder Leute, die neu ins Team reinkommen, schulen wir eigentlich ganz gut zum Thema Hiring, aber auch da ist es trotzdem wichtig, sich nochmal einige Fragen zu stellen. Also wir haben uns jetzt bewusst nicht jetzt dafür entschieden zu sagen, hier, das sind so die Best Practices, die wir selber mitgemacht haben oder auch von KundInnen kennen.
Man hat ja schon mitgekriegt, dass wir nicht immer nur Best Practices erlebt haben.
Ich sage auch immer, die Best Practices, die ich dann gemacht habe, resultierten immer daraus, dass ich erstmal das Schlimmste gesehen habe und erlebt habe und so sollten wir es nicht machen und dementsprechend dann was gefunden. Und was wir jetzt für euch überlegt haben, diesmal ist es, wir haben ein paar Reflexionsfragen für euch überlegt. Das heißt, wir wollen jetzt nicht irgendeine Lösung vorgeben, das kann man auch nicht, weil es gibt unterschiedliche Unternehmensgrößen, es gibt unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Konstellationen, was das Recruiting-Team oder Hiring-Team angeht. Deshalb haben wir uns gedacht, wir geben euch ein paar Reflexionsfragen mit für RecruiterInnen und Hiring-ManagerInnen, die euch vielleicht dabei helfen, besser zu verstehen, ist die Struktur, die ihr gerade habt oder die ihr aufbauen wollt, geht das in die richtige Richtung?
Und schieß mal los.
Genau, und die lese ich jetzt vor. Heute habe ich echt viel zum Vorlesen, freue ich mich. Und die erste Frage ist, was ich halt auch selber, wenn ich so Hiring-ManagerInnen auf Unconscious Bias trainiere, immer so, warum stelle ich diese Frage? Stelle ich die Frage aus Interesse oder habe ich das Bedürfnis, die Person in einer bestimmten Gruppe einzuordnen? Kleiner Disclaimer, unser Gehirn liebt Ordnung. Dann die nächste Frage, sind unsere InterviewerInnen geschult? Wenn ja, wie werden sie geschult? Wie oft werden sie geschult? Wie werden diese Schulungen wahrgenommen? Werden diese Schulungen ernst genommen? Und wie überwache ich, was für einen Mehrwert diese Schulungen am Ende für das eigentliche Prozess oder für die eigentlichen Interviews haben? Was ganz wichtig ist, passen die Schulungen zum Wissenslevel, was wir im Team haben? Passen die Schulungen zur Kultur, was wir eigentlich leben möchten? Und nutzen wir eigentlich standardisierte Fragen im Interview? Und wenn ja, wie überwachen wir, dass diese Fragen auch konsequent in jedem Interview gefragt werden? Und dann ganz wichtig, sind unsere Fragen fair, verständlich und vor allem sinnvoll für die Position, die wir heiraten?
Darf ich eine Frage beantworten?
Du darfst alle beantworten. Ich habe gehofft, dass du die Antwort
auch finde. Also es hört ja nicht bei den Fragen auf, sondern ich brauche ja auch eine faire Bewertung. Zum Beispiel MHP hat eben erzählt, die machen es ganz klassisch mit 5er-Likert-Skalen. Damit kann ich ja auch gut kontrollieren, ob die Frage gestellt wurde. Weil wenn die nicht, die Frage kann ich nur bewerten, wenn sie auch wirklich gestellt wurde. Also wenn ich mir einfach hinterher anschaue, wie gewissenhaft wurden die ganzen Bögen ausgefüllt, kann ich das eigentlich ganz gut sehen und dann kann man, glaube ich, auch schneller herausfinden, ob das gut funktioniert oder, also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da auch flexibel bleibt, also einmal gegenüber den Bewerberinnen, ne, das sind natürlich auch immer nur teilstrukturierte Interviews, weil klar, bei irgendwie verhaltensbasierten Fragen fragt man ja eh auch nochmal nach. Der eine erzählt von sich aus mehr, die andere vielleicht weniger und man hakt eher nochmal mehr nach. Aber auch da dann zu schauen, okay, wie läuft denn der Prozess? Und wenn ich merke, okay, alle weichen irgendwie ab von meinem Leitfaden, dann stimmt ja auch irgendwas nicht. Also sei es, es kann natürlich an der Akzeptanz liegen, aber es kann auch daran liegen, dass vielleicht die Fragen teilweise einfach nicht gut formuliert sind, ne? Also da kann man, glaube ich, auch das ganz gut sehen. Ich finde auch wichtig, so kleine Dinge, wo ich auch immer merke, das entspannt alle BewerberInnen. Aber es ist, glaube ich, auch nochmal besonders wichtig, wenn ich Menschen mit Behinderung zum Interview einlade, wenn ich neurodivergente Menschen habe oder auch Menschen, die vielleicht noch nicht sozusagen das Deutsche oder das Skript, was wir schon kennengelernt haben, also vielleicht auch Berufseinsteigerin, aber ich glaube so einfach Informationen, ne? Also wo findet das Interview statt? Wie findet es statt? Funktioniert die Technik? Wen kann ich anrufen, wenn was nicht klappt? Muss jemand vielleicht abgeholt werden vom Bahnhof? Braucht jemand einen Aufzug? Was ist der Dresscode? Also je mehr Informationen ich mitgeben kann, desto sicherer können sich die Personen fühlen und eben auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man spezielle Bedürfnisse ansprechen kann und da eben auch ein Raum ist, wo man sich willkommen und sicher fühlt, es auch zu tun. Also wenn ich das Gefühl habe, ah, das ist super streng, dann rufe ich ja nicht an und sage, ach übrigens, ich brauche bitte Unterstützung bei dem und dem Thema, ne? Auch GebärdendolmetscherInnen, dass man sowas eben auch möglich macht oder da auf jeden Fall ansprechbar für ist, finde ich auch einfach super wichtig, unabhängig von dem ganzen Recruiting-Skills, die wir drumherum haben, ja, dass sich eben die Menschen willkommen fühlen und auch da sein können teilweise, ne?
Und dass man da sich wirklich einfach auch die Zeit nimmt. Ich weiß, es ist oft auch bei vielen RekruterInnen, die einige Stellen besetzen müssen und von unterschiedlichen Fachbereichen kommen, die das dann sagen, aber gehen. Unsere Stelle ist die wichtigste und dann kommt die andere Abteilung, nein, aber unsere Stelle muss vorher besetzt werden. Also wir wissen ja auch, was für ein enormer Druck dahinter steht, wenn es um Hiring geht. Aber auch da einfach in diesen, sei es 30, 45 oder 60 Minuten, wenn man ein Interview blockt, da einfach diesen ganzen Stress einmal weglässt und wirklich sich komplett auf die Person fokussiert, die mir gegenüber sitzt. Und was ganz wichtig ist, auch die Uhrzeit, ne, das, wann ich halt ein Interview setze. Wenn ich weiß, okay, ich habe da so ein super stressiges Meeting vorher mit dem C-Level oder mit dem Management-Team, dann sollte ich dann davor oder danach lieber vielleicht kein Interview reinsetzen, ne, sodass wir auch da dieses Scheduling ernst nehmen. Wir haben ja, es gibt die Studie, das bringen wir mit Nathalie immer, als wir letztes Jahr die Trainings gemacht haben zum Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, gibt es die eine Studie, dass RichterInnen schlechter oder ich sag mal so
härter,
strenger, genau, härter und strenger beurteilt haben, wenn sie hungrig waren. Das heißt also, wenn du vor einer Richterin oder stehst da vor einer Richterin oder vor einem Richter und die Person ist hungrig und dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, 4 Jahre. Und wenn du aber nach der Mittagspause dahin gegangen wärst, dann hättest du vielleicht irgendwie 3 Jahre auf Bewährung bekommen. Und das muss man sich vorstellen. Es gibt Fakten und Daten dafür, die das belegen. Und genau am Ende des Tages geht es ja auch im Recruiting so. Ey, wenn kurz vor der Mittagspause, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ab und zu hatte ich Interviews kurz vor der Mittagspause und die letzten 20 Minuten, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht zuhören. Ich habe auf die Uhr geschaut und habe auch gesehen, als ich noch im Office saß, dann wie die andere KollegInnen gerade so im Rudel Richtung draußen gehen, sich Restaurant was zu essen holen. Und ich habe mich gar nicht mehr auf dieses Interview fokussiert, ne? Also das sind so wirklich kleine, banale Dinge, denkt man sich. Aber die wirken sich aus darauf, wie wir Entscheidungen treffen. Das ist halt einfach aus der Verhaltenspsychologie belegt, dass wirklich diese Kleinigkeiten, diese unbewussten Dinge, die uns alltäglich begegnen, so eine krasse Auswirkung auf unsere Entscheidungen haben.
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein großes Dankeschön an unseren Partner, DaVinci. Von der Karriereseite über das Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding macht DaVinci genau das möglich, worüber wir hier oft sprechen. Recruiting neu denken. Menschlich, strukturiert und diskriminierungsfrei. Wenn ihr euer Recruiting aufs nächste Level heben wollt und dabei Wert legt auf die Human Moments That Matter, schaut doch einfach mal vorbei auf davinci.de. Danke DaVinci für eure Unterstützung.
Also Hunger ist ein richtig gutes Stichwort. Also wir haben schon zum Mittag gegessen tatsächlich. Wir haben, glaube ich, auch heute alles falsch gemacht, was man an Podcast-Tipps bekommt. Keine Milch trinken, generell genug trinken, habe ich, glaube ich, heute nicht gemacht.
Nee,
habe nicht zum Kaffee getrunken, eben gegessen.
Aber was wir auf jeden Fall mitgebracht haben, war gute Laune und wir hatten richtig Bock auf die Folge und ich glaube, das ist die wichtigste.
Ich habe nicht nur gute Laune mitgebracht, ich habe nämlich auch Printen mitgebracht.
Ja, ich habe meinen Chai leider nicht dabei.
Ja, aber ich habe gemerkt bei unserem Titel, also Chai kennen alle und Praxistipps ist klar und dann sind alle so Printen, hä?
Ich habe letztens gehört, ich dachte, ihr meint wirklich ausdrucken,
hat
weil so HR ja so papierlastig ist, meinte so wirklich Printing. So, ja.
Nein, wir meinen nicht ausdrucken, bitte werdet digitaler oder bleibt digital. Aber ich habe Printen mitgebracht und ich glaube, der Großteil der Packung, den würde ich Marcel gleich in die Hand drucken. Aber wenn du eine Printe willst oder hier jemand aus dem Publikum, weiß nicht. Habt ihr noch eine Frage? Wollt ihr eine Printe?
Ja, kurz nach der Mittagspause.
Okay, ich mache jetzt was man beim Podcast nicht machen darf.
Essen.
Ja, oder? Willst du?
Ja, wir können auch so ins Mikro, ja, so richtig ja ASMR.
Das ist ja mit Video, das ist ja eigentlich gut.
Okay, warte. Ich beiß jetzt richtig ins Mikro. Warte, wie
ja, aber du kannst das auch gut. Jetzt mach nicht mal bitte Printen ASMR.
Ich beiß jetzt in mein Print.
Hier, die Kopfhörer ist echt krass.
Ich glaube, das ist jetzt der Abschluss, oder?
Ich weiß auch nochmal.
Also,
gehe ja noch dazu. Das sind die besten Printen. Quasi, es gibt die klassischen Kräuterprinten. Und jetzt für alle Aachenerinnen, die auch zuhören, oder alle PrintenliebhaberInnen. Es gibt die klassischen Kräuterprinten, die liebe ich auch sehr. Aber wenn viele, die das erste Mal essen, sind sie so ein bisschen, wow, was ist das denn? Und das hier sind die mit Schokolade und Nüssen. Die heißen eigentlich Printillo. Keine versteckte Werbung, aber wir sagen immer Printilla. Also wir haben die Namen verändert. Und ich habe meiner Mutter die noch abgeknüpft, wo ich hergefahren bin, um was mitzubringen. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt ist die Aussprache noch mehr verprintet. Aber genau, das wäre ich auch nochmal zur Erklärung. Was sind Printen? Also ihr könnt sie hier live im Stream sehen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Haben wir noch was vergessen?
Wir haben nichts vergessen. Wir bedanken uns oder beziehungsweise wenn, dann weiß ich es jetzt nicht. Fällt mir erst später ein. Was wir auf jeden Fall sagen können ist, hört euch auch unsere anderen Folgen an, gerne zum Thema Unconscious Bias, weil das ein super wichtiges Thema ist, was Recruiting angeht. Dazu haben wir eine Folge und ansonsten könnt ihr super gespannt sein also auf viele weitere Folgen, die dazu kommen. Wir haben diesmal wieder super tolle ExpertInnen, die uns ganz viel aus ihrem Alltag erzählen.
Diese Folge wird natürlich auch im Rahmen der Schicht im Schacht noch zu hören und zu sehen sein. Ein riesiges Dankeschön an das tolle Team hier, von dem wir wirklich super betreut werden. Und es war ganz toll, hier zu sein und unseren allerersten Live-Podcast aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir haben nämlich ganz oft aus Versehen Zuschauerinnen gesagt bei unseren ersten Folgen. Und jetzt stimmt's wirklich. Also vielen, vielen Dank. Habt noch eine gute Zeit. Happy Recruiting und bis dann.
Macht's gut.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shea Ibrahimnejad und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.